Sie saßen mir gegenüber wie die Hühner auf der Stange. Drei Manager, alle durch ihre Tätigkeit zu Multimillionären geworden. Tobias Schultheiß, Europachef von Schultheiß und Partner. Jahresumsatz in Deutschland knapp 12 Milliarden Euro. Umsatz weltweit 45 Milliarden Euro. Alexander Dorneburg, Europachef von WMKL. Jahresumsatz in Deutschland 14 Milliarden Euro. Umsatz weltweit 47 Milliarden. Und Sönke Hauptmann, Vice President Europe von Cooper, Waxman und Partner. Jahresumsatz in Deutschland 10 Milliarden Euro. Umsatz weltweit 33 Milliarden. Weltweit betrug ihr Anteil am Gesamtumsatz im Bereich Wirtschaftsprüfung fast 70%. Rund um den Globus verteilt arbeiteten mehr als 750.000 Menschen für sie. Die drei waren erstaunlich jung für ihre Posten. Keiner von ihnen war älter als 45. Der jüngste unter ihnen war Dorneburg mit gerade mal 41 Jahren. Sie waren alle schlank, hochgewachsen, glatt rasiert, gebräunt und teuer gekleidet. Als gäbe es irgendwo eine Farm, auf der man solche Manager züchtete. Auch ihr Geschäftsprinzip war identisch. Sie selbst sagten über sich, sie seien ein globales Netzwerk rechtlich selbstständiger und unabhängiger Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung. Sie berieten weltweit fast alle börsennotierten Unternehmen und sehr viele Regierungen. Genau aus diesem Grund saßen sie nun mir gegenüber, weil ich das zumindest in Deutschland ändern wollte, was ihnen überhaupt nicht gefiel. Das zeigten auch ihre düsteren Mienen. Möchten die Herren einen Kaffee oder lieber Tee? Wir hätten auch noch etwas Gebäck im Haus. Sie tauschten kurze Blicke aus und schüttelten dann unisono den Kopf. Ich hob den Telefonhörer ab und wählte die 1, eine Ziffer, die mich direkt mit Frau Möller verband. Bitte 4 Kaffee, etwas Tee und Gebäck. Ich nehme ein Bier. Ja, das mit dem Bier war ein Scherz. Frau Möller und ich sind noch in der Kennenlernphase.
Herr Eichborn, Sie haben alle unsere Verträge, die wir in mühsamer Kleinarbeit mit den jeweiligen Ministerien ausgehandelt haben, einfach so gekündigt. Wir wüssten gerne, warum.
Warum reden eigentlich immer alle von Kündigung? Ich habe die Verträge ausgesetzt.
Was einer Kündigung gleichkommt.
Nur nicht da, wo ich herkomme.
Warum haben Sie die Verträge ausgesetzt?
Weil es hier einen außerordentlichen Interessenskonflikt gibt. Und ich bin mehr als überrascht, dass das bislang kein Thema gewesen ist.
Um was für einen Interessenskonflikt geht es?
Dorneburg war offenbar der Wortführer der drei. Und somit auch derjenige, der die Entscheidungen traf. Meine Herren, ich bin der nationale Sicherheitsberater der Bundesrepublik Deutschland. Hätte ich eine Stellenbeschreibung, würde darin stehen, dass meine Hauptaufgabe die Sicherstellung der nationalen Sicherheit ist. Und mit Verlaub, es ist mit dieser Aufgabe absolut nicht vereinbar, dass externe Unternehmen Einblick in streng geheime Dokumente und Abläufe erhalten.
Sie wissen aber schon, dass wir deutsche Staatsbürger sind.
Was hat denn das einiges mit dem anderen zu tun?
Herr Eichborn, ich bitte Sie. Wir haben Stillschweigeabkommen unterzeichnet. Sehr strenge Abkommen.
Meine Herren, wollen Sie mich kollektiv verarschen?
Schultheiß schnappte nach Luft. Hauptmann verlor ein wenig Farbe im Gesicht. Dorneburg lächelte.
Ein Freund klarer Worte.
Unbedingt.
Ich vermute, wir erreichen hier heute keinen Kompromiss. Habe ich recht?
Ja.
Sie wissen, dass wir die Regierung auf Schadenersatz verklagen können, der in die Millionen gehen würde?
Ja.
Und das ist Ihnen egal?
Ja.
Das wird teuer.
Beide Seiten würden verlieren. Wir verlieren Geld. Sie aber verlieren jede Menge Kunden und Reputation. Meine Herren, ich denke sehr gut über meine nächsten Schritte nach und ich empfehle Ihnen, das Gleiche zu tun.
Alexander Dorneburg saß mit Schultheiß und Hauptmann an der Hotelbar. Sie redeten über das Gespräch mit Eichborn und was das für sie bedeuten würde. Alles in allem recht unerfreuliche Konsequenzen. Nicht existenzbedrohend, aber unerfreulich. Dorneburg verabschiedete sich nach einer Stunde von seinen beiden Kollegen und zog sich auf seine Suite zurück. Er zog sich die Schuhe aus, öffnete den Zimmersafe und entnahm ihm ein modernes, abhörsicheres Telefon. Dann setzte er sich in den bequemen Sessel, zündete sich eine Zigarette an und wählte. Es klickte in der Leitung und nach einem Augenblick ertönte das Rufzeichen.
Yes?
Ich bin's. Das Gespräch mit diesem Eichborn lief erwartungsgemäß. Die Verträge liegen bis auf Weiteres auf Eis.
Was zu erwarten war.
Ja. Allerdings ist da noch etwas.
Und das wäre?
Nur sein Gefühl. Aber ich glaube, er weiß, dass wir hinter den Anschlägen stecken.
Wie kommen Sie darauf?
Ich sagte ja, es ist ein Gefühl. Die Art, wie er sich verhalten hat. Wie er mich angesehen hat. Er weiß etwas. Da bin ich mir sicher.
Was wollen Sie tun?
Ich muss darüber nachdenken.
Tun Sie das. Melden Sie sich, wenn Sie wissen, was getan werden muss.
Sie beendeten das Gespräch. Dornoburg stand auf, ließ sich im Schneidersitz auf den Teppichboden nieder, schloss die Augen und konzentrierte sich auf seine Atmung. Langsam spürte er, wie er sich entspannte und immer ruhiger wurde. Jetzt widmete er sich seinem Problem. Dornoburg war davon überzeugt, dass es Eichborn gelungen war, Wittgenstein Informationen zu entlocken, bevor das Einsatzkommando ihn töten konnte. Erste Frage. Hatte Eichborn Beweise dafür, dass unter anderem er, Dornoburg, einer der Drahtzieher der Verschwörung war? Antwort: Nein. Begründung: Dornoburg war noch auf freiem Fuß. Zweite Frage. Könnte es Eichborn gelingen, Beweise für seine Mittäterschaft zu finden? Antwort: Schwer, aber nicht unmöglich. Begründung: Eichborn müsste sich nur zu einer Person vorarbeiten, die diese Beweise hat. Und solche Personen gab es. Dritte Frage. Könnte es Eichborn schaffen, eine solche Person zu identifizieren, in seine Hände zu bekommen, zu befragen und so an Beweise zu kommen, die Dornoburg belasteten? Antwort: Ja. Begründung: Eichborn war durch seine neue Funktion in einer Position, in der alle Geheimdienste der Bundesrepublik ihm unterstanden. Darüber hinaus verfügte er in seiner Sicherheitsfirma über sehr, sehr gutes Personal. Und er besaß ein ausgezeichnetes Netzwerk an Helfern und Informanten. Seine Arbeitsmethoden waren unkonventionell und überaus wirksam. Gerade dieser Punkt machte ihn unberechenbar. Und somit zu einem unkalkulierbaren Risiko. Vierte Frage. Gab es eine Möglichkeit, Eichborn daran zu hindern, Beweise gegen ihn zu sammeln? Antwort: Ja. Möglichkeit 1. Er könnte versuchen, Eichborn auf seine Seite zu ziehen, ihn zu kaufen. Erfolgsaussichten? Sehr gering. Möglichkeit 2. Er könnte Eichborn unter Druck setzen, indem er seine Familie ins Visier nahm. Das hatte Wittgenstein schon einmal versucht. Viel gebracht hatte es nicht, da Eichborn in seiner ihm eigenen Art zu unkonventionellen Gegenmitteln gegriffen hatte. Unkonventionell, aber überaus effektiv. Erfolgsaussichten? Sehr gering. Möglichkeit 3. Eichborns Ruf ruinieren. Wenn es Dornoburg gelang, Eichborn dermaßen zu diskreditieren, dass seine Glaubwürdigkeit irreparablen Schaden nehmen würde, so könnte dies ein Problem lösen. Es könnte dazu führen, dass niemand dem Glauben schenken würde, was er sagte. Etwas viel Konjunktiv. Erfolgsaussichten: Dornoburg schätzt die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Negativkampagne gegen Eichborn auf etwa 60%. Nicht schlecht, aber auch nicht überwältigend gut. Möglichkeit 4. Eichborn töten. Kein Eichborn, keine Beweise, kein Problem. Erfolgsaussichten: besser als 60%. Aber was würde nach Eichborn kommen? Sein Team, ganz gewiss. Könnte er auch diese Personen ausschalten? Natürlich. Riskant, aber machbar. Tabula rasa. Dornoburg ließ diesen Gedanken lange Zeit auf sich wirken. Schließlich erhob er sich langsam und streckte sich wie eine Katze. Er ging zum Schreibtisch, startete den Computer und öffnete den Internetbrowser. Als er online war, klickte er auf ein Symbol, das eine brennende Flagge zeigte, die sich träge im Wind bewegte. Wenige Augenblicke später hörte er die Begrüßung aus dem Lautsprecher.
Willkommen in World War 3, Aragorn. Wähle deine Option.
Sofort poppten mehrere kleine Fenster auf, die langsam blinkten. Kameraden, die online sind, besondere Vorkommnisse, Adminrechte. Dornoburg wählte die Option Kameraden, die online sind. Sofort konnte er sehen, dass Jonathan bereit war. Er wählte Adminrechte. Jetzt konnte er in dem Online-Spiel in jedes verfügbare Level reisen, ohne sich den Weg freischießen zu müssen. Auch die verborgenen Bereiche waren nun für Dornoburg zugänglich. Das Wichtigste aber war, dass er jetzt mit jeder Person, die über ähnliche Zugangsberechtigungen verfügte wie er, kommunizieren konnte, ohne dass sie Gefahr liefen, abgehört zu werden. Dornoburgs Avatar trug Tarnkleidung für den Wüstenkampf und war schwer bewaffnet. Er bewegte sich schnell durch die zerbombten Überreste einer Stadt. Vor einer zerstörten Kirche blieb er stehen. Davor stand ein Mann, der eine Zigarette rauchte. »Hallo, Jonathan.« Der Mann drehte sich langsam herum und blickte Dorneburg aus zusammengekniffenen Augen an. Die Zigarette klebte lässig im Mundwinkel.
»Kennen wir uns?«
Der Lauf seiner Maschinenpistole richtete sich auf den Oberkörper Dorneburgs.
»Semper Fi.«
Jonathans Avatar entspannte sich und er senkte die MP.
»Hallo, Herr Dorneburg.«
»Jonathan, ich habe einen Auftrag für Sie.«
Thank you.